Eine Nervensäge vor dem Richterstuhl. Diese Predigt hat verschiedene Anlässe, warum ich sie überhaupt halte. Als ich über das Wort Amen gesprochen habe, ist jemand bei der Verabschiedung am Ausgang auf mich zugekommen und hat gesagt, du hast in deiner Predigt gesagt, dass man sich wünschen darf, worüber du mal predigen könntest. Und ich wünsche mir, dass du mal über Gerechtigkeit Gottes predigst. Ich habe das erstmal in mein Kämmerlein mitgenommen. Ich wusste auch nicht genau, was die Person möchte, ob sie möchte, dass die Hölle wärmer wird und nochmal so der Ofen angeschmissen wird. Aber dieser Wunsch ist, ohne dass mein werter Kollege das wusste von mir, schon in Erfüllung gegangen, denn letzte Woche wurde hier gepredigt über die Reformatierung des Glaubens anlässlich des Reformationstages und Hartmut Bergfeld hat von der Gerechtigkeit gesprochen, die vor Gott gilt. Und von der, die durch Vertrauen zu Gott, durch Glauben und durch den Tod Jesu Christi zugesprochen wird. Ich habe jetzt mit Absicht diesen Sonntag schon vor längerer Zeit für das Thema ausgesucht, da wir nicht zwanghaft, aber gelegentlich den Wochenspruch der Woche hier zur Begrüßung vorlesen. Es gibt 52 verschiedene Wochensprüche, die in ökumenischer Übereinstimmung jedes Jahr dieselben sind. Und ich war gespannt, ob heute die Moderatorin überhaupt diesen Spruch zitiert am Anfang. Letzte Woche war das einfach. Da stand über der Woche, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heils. Und so kann man ja ganz mutig den Gottesdienst beginnen. Aber heute, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. In Anlehnung an die 95 Thesen von Martin Luther wurde in einer der letzten Ausgaben der Zeit 95 Menschen des öffentlichen Lebens gefragt, was sie für christlich halten. Also 95 Statements von Politikern, Journalisten und auch Theologen. Kein einziger hat gesagt, dass die Hoffnung auf den Richter dieser Welt für ihn typisch christlich ist. Keiner hat erwähnt, dass Gott ein gerechter Richter ist. Der Satz, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, das muss keine Drohung sein, sondern das ist eine Würdigung, eine sehr ernsthafte Würdigung. Denn jeder Mensch hat Verantwortung. Er ist gewürdigt, dass er antworten kann. Ja, dass er zur Rechenschaft gezogen werden kann. Er ist, wenn er gefragt wird, in der Lage zu antworten, was er mit seinem Leben getan und auch was er unterlassen hat. Und diese Würde des Menschen besteht darin, dass er verantwortlich ist vor Gott und vor Menschen, für sein Handeln. Und zum christlichen Glauben gehört der Glaube, dass Gott am Tag der Ende aller Zeiten Gericht halten wird. Es gehört zum christlichen Glaubensbekenntnis, dass dieser Gerichtstag ein Tag der Klarheit sein wird. An diesem Tag wird klar, was gut und was böse war. An diesem Tag wird klar, was in der Geschichte meines Lebens, also des ganz persönlichen Lebens und in der Geschichte dieser Welt, gut war und böse, richtig und falsch. Was Bestand hat und was nicht. Und daher ist der Tag des Gerichts ein Tag der Hoffnung. Eine Hoffnung erstmal für alle, die Unrecht erleiden und die Unrecht erlitten haben, dass es einen Tag geben wird, an dem das offenbar wird und einen Tag geben wird, an dem jeder zur Rechenschaft gezogen wird vor Gott. Und das Unrecht nicht verborgen bleibt, auch wenn es jetzt verborgen ist. Vor ihm müssen alle offenbar werden. Nun sitzt auf diesem Richterstuhl Jesus Christus. Und das ist der ungewöhnlichste Richter, den wir uns vorstellen können. Denn dieser Richter ist gleichzeitig die Hoffnung aller Täter, aller Sünder und damit aller Menschen. Denn er ist derjenige, von dem wir hoffen, dass er sagen wird, seine Schuld, für die er zur Rechenschaft gezogen wird, ich habe sie übernommen. Ich habe sie am Kreuz getragen. Und deswegen sind sie ihm vergeben. Das Bibelwort, das ich gleich lese, das wird uns irritieren und ärgern. Denn wer über Gerechtigkeit reden will, der muss auch über Ungerechtigkeit reden. Hören wir auf ein Gleichnis, das Jesus selber erzählt, aus Lukas 18. Jesus sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Gleichnisreden sind ja Bildreden. Und ein Bild wird hier mit Worten gemalt. Eine ganze Szene, ein Eindruck entsteht vor unserem Auge. Ein ganzes Theaterstück, wenn man so will. Und jeder entdeckt in diesem Bild anderes. Früher hat man in der Gleichnisauslegung gemeint, ein Gleichnis hat einen Vergleichspunkt, ein sogenanntes Tertium Comparationis. Und wenn man das findet, hat man das Gleichnis verstanden. Heute sagt man in der Gleichnisauslegung, dass es Bilder sind, in die wir eintauchen. Eine Bildwelt, eine Erzählung, in die wir verstrickt werden. Und wie bei der Kunst ist es so, dass der Betrachter der Kunst immer wieder was Neues entdecken kann. Dieses Gleichnis von der Begegnung einer Witwe mit einem Richter zeigt ja nicht gerade ein Idealbild eines Richters. Im Gegenteil. Der Richter in dieser kleinen Erzählung ist mir als Leser sofort unsympathisch. Und ich glaube, der Erzähler will das auch. Er fürchtet weder Gott noch Menschen. Dieser Richter ist in seiner Urteilsfindung nicht orientiert daran, ob das Gott gefällt oder Menschen. Dieser Richter ist weder religiösen Argumenten zugänglich, er sieht sich nicht in Verantwortung vor Gott und anscheinend für mitmenschliche Empfindungen, dafür hat er auch kein Gespür. Und zu den Amtspflichten eines jüdischen Richters gehörte selbstverständlich, dass er Gott fürchtet. Und dass er weiß, dass Gott die höchste Instanz im Leben ist und dass er auch als Richter unter dieser Instanz steht. Niemand, auch kein amerikanischer Präsident, steht über Gott, sondern sollte in Demut sich vor Gott verantworten. Und diesem Richter ist das völlig Schnuppe. Er pfeift auf Gott. Er pfeift darauf, was Gott von ihm hält und auch was Menschen von ihm halten. Das kümmert ihn völlig. Jesus erzählt von einem Richter, der seinen Zeitgenossen auch unsympathisch war. Und da sieht man auch daran, dass dieser Richter seine Macht auskostet, ausspielt. Der Richter lässt seine Macht den anderen spüren, dass ein anderer von ihm abhängig ist. Eine Witwe will ja, dass sie zu ihrem Recht kommt und der Richter ihr Recht verschafft. Und das dürfen wir beim Gedanken an Gerechtigkeit und Gericht nie vergessen. Ein Gericht ist nicht nur ein Ort, wo jemand verurteilt wird, wo jemand angeklagt wird. Nein, ein Gericht ist auch jemand, wo jemandem Recht verschafft wird. Das Gericht ist der Ort, wo Menschen hinkommen, weil ihnen Recht geschaffen werden soll. Es ist der Ort, wo Menschen Gerechtigkeit zu ihren Gunsten erhoffen. Aber dieser launige Richter, der will nicht. Er will nicht. Und mich macht dieser Satz in diesem Gleichnis eigentlich richtig wütig. Er will nicht. Es ist wirklich die Arroganz der Macht eines Verantwortungsträgers. Er wollte lange nicht. Naja, warum wollte er denn lange nicht? Und das ist ja häufig so, wir erfahren nicht warum. Wenn ein Verfahren sich immer länger hinzieht, immer neue Argumente gefunden werden, warum noch kein Urteilsspruch gefunden wird. Glaubt ihr, dass die Opfer des NSA-Prozesses noch Verständnis dafür haben, dass nach 5 Jahren noch kein Urteil gefällt wurde? Wenn die Mühlen der Bürokratie mahlen, wenn etwas eben nicht bewilligt wird, was einem eigentlich zusteht, häufig erfährt man nicht, warum es so lange gedauert hat. Gab es Absprachen im Hintergrund, vielleicht sogar Bestechungen? Was hat der Gegner, der Widersacher, gegen den die Witwe sich Recht erhofft, denn getan, damit das Verfahren nicht zu Ende kommt? Er wollte lange nicht. Ein sehr unschönes Bild der Arroganz der Macht. Und für die ersten Hörer wird das jetzt ganz spannend gewesen sein. Wie geht die kleine Geschichte weiter? Es sind ja mehrere Ausgänge denkbar. Wird der launige Richter zur Rechenschaft gezogen und bestraft? Oder bessert sich der Richter und bekehrt sich? Wird er ein respektvoller Amtsträger über Nacht auf einmal respektvoll, vorher respektlos, auf einmal selbstbeherrscht, vorher unbeherrscht, auf einmal weitsichtig, vorher kurzsichtig? Keines von beiden geschieht. Die Geschichte endet unerwartet. Aber bleiben wir noch mal einen Moment bei dieser Ungerechtigkeit. Ich persönlich habe heute in der Gegenwart, ich persönlich, ganz hohes Vertrauen in Deutschland, in unsere Richter und Beamte. Nicht nur, weil meine Schwägerin Richterin ist, aber auch ohne solche persönlichen Erfahrungen. Ich habe Vertrauen in den Rechtsstaat. Und doch gibt es Erfahrungen von Willkür, Bevorzugung und Benachteiligung. Und wenn nicht direkt hier, weltweit, an unendlich vielen Orten. Und wer hat sich noch nicht ungerecht behandelt gefühlt von Verantwortungsträgern, von Lehrern, von Vorstandsmitgliedern, von Vorgesetzten, von Amtsträgern? Und dieses Gleichnis legt das offen. Jesus erzählt im Gleichnis nicht einfach von Gott als Richter, sondern erstmal von einem menschlichen Richter, der so menschlich ist, dass er keinen Respekt hat vor Gott und keinen Respekt hat vor Menschen und von einem Menschen, der willkürlich ist. Und die alttestamentlichen Propheten klagen solche Zustände immer und immer wieder an, wo Willkür, Bevorzugung, Willkür der Verantwortungsträger mit Händen zu greifen ist. Und zwar meistens auf Kosten der, die sowieso bedürftig sind. Und wie soll sich eine mittellose Witwe dagegen wehren? Das griechische Wort chera, das hier steht, die Witwe, das kann damals auch eine andere alleinstehende Frau bezeichnen. Auch Frauen, die geschieden waren, wurden als chera bezeichnet. In der Antike waren solche Frauen nicht vorgesehen. Junge Verwitwete kehrten gleich zu ihrem Vater zurück oder wurden in die Schwagerehe gegeben. Eine Witwe ohne männliche Verwandte hatte ganz besonderes Pech. Es wurde sehr eng für sie, denn das Recht auf das Erbe des Ehemannes hatte sie nicht. Sie hatte nur das Recht, ihre Mitgift, was sie in die Ehe eingebracht hat, wieder zu bekommen. Nicht mehr. Keine Zugewinngemeinschaft und ähnliches. Das heißt, auch Sozialgesetzgebung kann Benachteiligung fördern in der Antike und heute wäre das an anderer Stelle zu diskutieren. Jedenfalls waren viele Witwen mittellos, sie waren letztlich arm und sie waren auch sozial isoliert, einsam. Und wenn die alttestamentlichen Propheten oder eben Jesus von Witwen spricht, dann spricht er eigentlich allgemein von Menschen, die benachteiligt sind. Menschen, die völlig angewiesen sind auf die Hilfe anderer. Von Menschen, die manchen Schicksalsschlag schon erlitten haben, weggesteckt haben und jetzt der Willkür anderer ausgeliefert sind. Witwen und Waisen, das sind in der Sprache der Bibel also benachteiligte Menschen, die besonders bedürftig sind, die Unrecht erfahren und nicht einfach sich dagegen wehren können. Und wenn wir die Augen nicht verschließen, es gibt in unserer Zeit auch Witwen und Waisen. Bedürftige in der Ferne und in der Nähe. Eindrücklich hat uns Mama Esther aus Haiti erzählt von ihren Waisenkindern und wie diese Kinder Objekte sind und wie sie versucht, in ihrem Waisenheim ihnen Recht zu verschaffen, ihnen gerecht zu werden. Gerechtigkeit ist im Alten und Neuen Testament keine Norm, nicht etwas, was in einem Gesetzbuch steht, sondern ein Beziehungsbegriff. Jemandem gerecht werden. Und diesen Waisen wird man gerecht, indem man sie verpflegt, indem man ihnen Sicherheit schenkt, indem man ihnen Versorgung anbietet und Liebe. So wird man ihnen gerecht. Und in unseren Flüchtlingswohnheimen kommen immer mehr Menschen aus aller Welt, jetzt wieder etwas weniger, aber es kommen insgesamt Menschen zu uns, die oft traumatisiert sind, und mittellos, die nichts mehr haben als die Tüte, den Koffer, den sie mitgebracht haben. Nun, auch eine Mittelstandsfamilie kann erleben, was bedeutet es plötzlich von Armut und Willkür bedroht zu sein. In der Predigtvorbereitung habe ich Klaus Rösler angeschrieben, dass ich über die Nervensäge vor dem Richterstuhl predigen will und darüber, dass hier eigentlich eine hilflose Person sich provokant, wahrhaft prima Nervensäge, gegen ungerechte Strukturen, eine ungerechte Person zur Wehr setzt und sich etwas erkämpft. Und ich musste an Klaus Rösler denken, der Journalist ist in unserer Kirche, weil er lange Zeit für die Versorgung seiner Tochter kämpfen musste. Sabine und Klaus Rösler erlebten ein Leben im permanenten Ausnahmezustand, wie sie es mal genannt haben, 15 Jahre lang. Denn so lange haben die beiden um ihre schwerbehinderte Tochter Marie kämpfen müssen. Im Alter von 5 Jahren erlitt sie eine Hirnblutung und fiel ins Wachkoma. Und mit 20 Jahren starb sie an einem Heiligabend 2013. Und das war eine ganz schwere Zeit. Es gab schöne Erlebnisse mitten am Leid und sehr schwere. Und ich möchte uns von Klaus Rösler etwas lesen, etwas länger lesen, wie er diese Zeit erfahren hat. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich gehe mit ihr im Rolli spazieren und einkaufen. Die Leute gucken oft bestürzt. Wir sind kein schöner Anblick, na und? Interessant waren manche Reaktionen der Passanten bei den Ausflügen. Nur Kinder hatten scheinbar keine Berührungsängste. Sie fragten oft, was das Kind habe. Und ich habe es ihnen dann erklärt. Doch vielen Eltern war das peinlich. Sie zogen ihre Kinder weg. Im Alltag mit schweren Behinderungen konfrontiert zu werden, ist immer noch keine Selbstverständlichkeit. Ich wollte das anfangs mit Marie ändern. Deshalb gingen wir sogar Eis essen. In der Eisdiele: eine Kugel Vanille bitte. Vanille war Maries Lieblingseis. Das Eis habe ich Marie auf die Zunge gelegt, gewartet, bis es geschmolzen war und dann die übrig gebliebene Matsche mit der Absaugpumpe, die wir immer dabei hatten, abgesaugt. Ich habe ihr oft versprochen, wenn du wieder wach wirst, darfst du so viel essen, wie du kannst. In Kassel sind wir mit der Straßenbahn ins Zentrum gefahren, in Siegen mit dem Bus. Einmal hat der Busfahrer uns stehen lassen, weil Marie Rollstuhls nicht hineinpasste. Ich habe mich bei der Busgesellschaft beschwert und die Lokalpresse informiert. Seitdem verkehren meist Niederflurbusse auf der Strecke zur Kinderklinik. In diese Busse kann ich Marie mit ihrem Rollstuhl ohne Hilfe hineinschieben. Der Streit mit der Verkehrsgesellschaft ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu anderen Kämpfen. Mitte August 2000 teilte uns unsere Krankenkasse überraschend mit, dass sie ab September binnen einer Woche nicht mehr für die Behandlungskosten von Marie aufkommen würde. Wir sollten einen Antrag beim Landeswohlfahrtsverband auf Kostenübernahme stellen, was wir auch taten. Dort erfuhren wir, dass man erstens nicht gewillt sei, grundsätzlich die Betreuungskosten in einer Klinik zu übernehmen und zweitens von uns als Eltern erwarte, dass wir zunächst unsere gesamten Ersparnisse für die Behandlung aufzehrten, darüber hinaus noch eine monatliche Zuzahlung aufbrächten und man will sogar jenen Teil meines Gehaltes pfänden, der über dem Sozialhilfesatz liegt. Und man will Marie verlegen, weg von Kassel, in eine günstigere Einrichtung, als ob man nicht genug Sorgen um das Kind hätte. Auf einmal müssen wir um unser eigenes wirtschaftliches Überleben kämpfen. Die Lokalpresse berichtete über unseren Fall. Auch der Regionalrundfunk. Doch die Verantwortlichen ließen sich dadurch nicht beeindrucken, hielten an ihrer Entscheidung fest. Ich ließ nicht locker und schrieb immer wieder Briefe an die Entscheider. Ich entwickelte mich zur Nervensäge, weil ich nicht klein beigeben wollte. Der Kampf endet erfolgreich. Nach 1,5 Jahren. Die vom damaligen Bundesminister Walter Riester eingeleitete Reform des 9. Sozialgesetzbuches nimmt Rücksicht auf uns, nachdem ich den persönlichen Referenten des Ministers über unsere Lage informiert habe. Und der hessische Landesbehindertenarzt sorgte dafür, dass Marie in Kassel bleiben kann. Die Witwe im Gleichnis, sie passt sich nicht an. Sie schluckt nicht einfach die Ungerechtigkeit. Sie entwickelt sich zur Nervensäge. Immer und immer wieder wendet sie sich an den Richter mit der Aufforderung: Verschaffe mir Recht. Ihre dringende Bitte trägt sie nicht schüchtern vor, nicht diplomatisch. Sie macht sich auch selber nicht klein. Sie tritt stark auf, so stark, dass der Richter Angst bekommt, ein blaues Auge zu haben, ins Gesicht geschlagen zu werden. Der Richter hat Angst in der Öffentlichkeit, von einer Witwe bloßgestellt zu werden. Und ehrlich gesagt, bei Klaus Rösler war es fast ähnlich, weil nur weil er den Ministerpräsidenten Roland Koch damals bei einem Besuch der Kinderklinik abfing und ihm die Situation darstellte und der ihm versprach, dass er eine Lösung finden wird, konnte er ihn 1,5 Jahre später oder die ganze Zeit immer wieder mal daran erinnern. Und ihm wäre es natürlich peinlich gewesen, wenn das rauskommt, dass er sein Versprechen nicht einhält. Er hat manchen Politiker und Behördenchef, Klaus Rösler in diesem Fall, unter Druck gesetzt. Alle Hebel in Bewegung gesetzt. Die Witwe erhebt auch ihre Stimme gegen Unterrichtigkeit. Sie kämpft für das Recht der Schwächeren. Sie ist eine Protestantin. Protestanten sind im wahrsten Sinne Menschen, die für die Gerechtigkeit Gottes eintreten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dieses Trachten geschieht nicht nur durch Anpassung, durch Bescheidenheit, durch Zurückhaltung. Es geschieht manchmal auch durch klare Worte, durch ein Erheben der Stimme. Nun, der Evangelist und Jesus rahmen dieses Gleichnis, und zwar so. Jesus sagte ihnen ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Diese Worte stammen von Lukas, der uns vorweg schicken will, wie er diese Rede von Jesus, sein Gleichnis, verstanden hat. Und von Jesus selber wird gesagt, da sprach der Herr nach dem Gleichnis, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Jesus vergleicht Gott nicht direkt mit dem ungerechten Richter. Es ist kein Gleichnis, so wie der Richter, so wird auch Gott. Nein, es ist komplizierter. Er sagt indirekt, wenn schon so ein charakterlich zweifelhafter Zeitgenosse, so ein launiger Richter, arrogant in seiner Macht, wenn der schon für Recht sorgt, weil er genervt wird mit der Stimme für Gerechtigkeit, wie viel mehr sollte der gerechte Gott dann nicht dafür sorgen, wenn ihr ihn bittet? Mich fordern diese Worte Jesu heraus. Ich glaube, mit diesem Gleichnis fordert Jesus uns heraus, Nervensägen zu werden. Deshalb diese kleine Bastelanleitung. Erheben Christen ihre Stimme gegen Ungerechtigkeit? Ist Ungerechtigkeit ein Thema unserer Gebete? Unrecht, das wir sehen und beklagen und das wir vor Gott bringen? Sind unsere Gebete so weit, dass sie auch die Bedürftigen und Benachteiligten einschließt? Und dass wir für sie kämpfen? Machen wir Menschen, denen Unrecht erfährt, Mut, sich angemessen, aber doch zu wehren? Das mit dem blauen Auge ist ja schon grenzwertig. Aber wir hatten ja auch nur geschrieben, dass der Richter Angst hat, ein blaues Auge zu bekommen. Ob die Witwe das wirklich vorhatte. Aber ich will das nicht relativieren. Jesus erzählt es ja extra so provokativ. Haben wir einen langen Atem? Einen langen Atem, der darauf hofft, dass am Ende der gerechte Richter das letzte Wort sprechen wird und nicht die Willkür, nicht die Bestechung, nicht der Krieg, nicht die Respektlosigkeit? Hoffen wir beim Beten, Reden und Handeln auf die Gerechtigkeit Gottes, die auf Erden schon ihren Anfang nimmt? Sind die Baptisten in Hannover dafür bekannt, dass sie die Politiker und die Sozialämter nerven mit ihrem Einsatz für Gerechtigkeit? Sind wir dafür bekannt, als Christen in dieser Stadt, dass wir einen Unterschied machen? Die Frage Jesu am Ende ist sehr eindringlich. Wenn der Menschensohn dann wiederkommen wird, wird er Glauben finden? Glauben wir noch an göttliche Gerechtigkeit auf der Erde? Oder haben wir schon aufgegeben? In diesen Tagen ist ja viel die Rede von der Wut von Menschen, von den Vergessenen, die sich nicht gehört und nicht benachteiligt sehen. Und in unserer deutschen Gesellschaft ist davon die Rede und auch in Amerika. Und bei einem Wutbürger ist sicherlich zu fragen, ob seine Wut berechtigt ist. Aber es ist eine Gabe für uns als christliche Gemeinde, im Gebet Unrecht anzuprangern und zu beklagen und zu dem gerechten Richter und auch zu den ungerechten Verantwortungsträgern mit unserem Gebet und unseren Eingaben zu gehen. Und auch Gott zu bestürmen, Gott zu nerven, dass wir uns eine Welt wünschen, in der Nächstenliebe und Feindesliebe regieren. Eine Welt, in der Gerechtigkeit wächst. Und das ist der Traum vom Reich Gottes, das mitten unter uns ist und das noch kommen wird. Das Reich Gottes, das schon da ist und das Jesus vollenden wird. Und deshalb sagt Jesus, sollte Gott nicht auch rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, sollte er bei ihnen lange warten. Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Deshalb lasst uns weiter von einer gerechten Welt träumen und dafür beten und dafür handeln, dafür nerven, protestieren. Wir haben vorhin an die besonderen Ereignisse des 9. November erinnert. Und in diesem Jahr stand an diesem Tag, an dem auch die Wahlen in den USA waren, folgendes in den Losungen als Liedtext. Komm in unsere stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe werben. Überwinde Macht und Geld, lass die Völker nicht verderben. Wende Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin. Amen.